freue mich, euch zu sehen heute Morgen. Schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Gott ist bei uns, der dreieinige Gott. Das Thema meiner Predigt heißt heute, und vielleicht irritiert das den einen oder anderen. Moment, muss ich mal gucken, habe ich jetzt richtig? Ja. Wenn drei sich einig sind, dann freut sich. Irritiert? Habe ich es geschafft? Es klingt doch so ähnlich wie ein altes Sprichwort, oder? Wie heißt denn das Sprichwort? Ja, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte. Aber wenn drei sich einig sind, dann freut sich, irritiert vielleicht erstmal. Welche drei sind denn da gemeint? Und wer profitiert denn davon? Das sehen wir gleich. Zuerst eine kleine Geschichte. Bei einem Pastorentreffen erzählt der Pastor einer Baptistengemeinde eines kleinen Dorfes. In unserem Dorf gab es zwei Gemeinden. Eine Baptistengemeinde, eine Methodistengemeinde. Aber dann hat der Wind der Einheit und der Einigkeit über uns geweht und wir haben uns vereinigt. Oh, das ist ja interessant, sagt der Nachbarkollege. Also gibt es jetzt nur noch eine Gemeinde in deinem Dorf? Nein, sagt der Pastor. Jetzt gibt es drei. Eine Baptistengemeinde, eine Methodistengemeinde und eine vereinigte Gemeinde. Da hat es wieder gemenschelt, oder? Einheit und Einigkeit drückt sich in der Regel nicht dadurch aus, dass man sich noch weiter voneinander trennt. Wir haben als Familie eine Zeit lang in Nordrhein-Westfalen gewohnt und an dem Ort dort gab es alle 200 bis 300 Meter eine Kirche oder Gemeinde. Richtig gehört. Alle 200 bis 300 Meter eine Kirche oder Gemeinde. Ich habe das mal so ein bisschen ausgemessen. Und es war fast unmöglich, einen Überblick zu behalten. Da gab es die eine Freikirche und dann eine Spaltungsgemeinde wegen der Rocklänge oder des Kopftuchs. Und dann gab es wieder eine Abspaltung der Spaltungsgemeinde wegen des zu kurzen oder zu langen Rocks oder des Kopftuchs. Und für Außenstehende oder andere theologischen Fragen oder nicht theologischen Fragen und für Außenstehende war das kaum zu durchschauen, sodass man denken konnte, wenn zwei sich streiten, dann freut sich keiner. In unserer deutschen Kirchen- und Freikirchengeschichte, da kennen wir ja aktuell unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Aufgaben, Verständnisse zu großen Themen wie, na, wie ist das mit der Taufe? Wie ist das mit der Abendmahl? Wie ist das mit den Gaben des Heiligen Geistes? Wie ist das mit den Ämtern? Spannende Themen beim Mittagstisch, sich da mal auszutauschen, drüber zu unterhalten oder nachher beim Gemeindekaffee. Ganz spannend. Vieles praktizieren wir unterschiedlich in den Kirchen und Gemeinden, aber ergänzen uns auch. Und so habe ich einen Text für heute Morgen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17. Da betet Jesus: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Kein leichter Bibeltext, aber ein spannender Text. Und so heißt mein erster Punkt der Predigt: Das Werk Christi. Dieser Bibeltext, den wir gerade gehört haben, ist ein Auszug, Verse aus dem hohepriesterlichen Gebet von Jesus. Ein Gebet, das uns einen ganz tiefen Einblick gibt in die Vater-Sohn-Beziehung. Es ist ein ganz intimer Moment. Jesus dankt seinem Vater, er bittet seinen Vater und er lobt seinen Vater. Und so bleibt Jesus nicht bei seinem engen Kreis der Jünger damals. Er betet auch Also er betet für sie, aber er betet auch für die zukünftigen Christen. Das hat er damals schon im Blick. Jesus rechnet mit einer weltweiten Kirche und Gemeinde, mit dem Entstehen, dass da noch vieles kommen wird. Jesus betet für die Einheit der Kirchen und Gemeinden, für die Einheit der Christen. Und mit diesem Gebet hier befinden wir uns, ich habe es gesagt, im hohepriesterlichen Gebet. Ein Gebet, das die ganz intime Beziehung von Vater und Sohn beschreibt. Jesus betet stellvertretend für uns. Das ist die Funktion eines Hohepriesters, also der höchste Priester. So im Alten Testament, der hat für sein Volk, für die Juden in der damaligen Zeit geopfert, die Schuld vor Gott gebracht, um Vergebung gebeten. Das war die Aufgabe des höchsten Priesters. Und einmal im Jahr ist er ins Allerheiligste gegangen, am Tag Yom Kippur. Jesus, so beschreibt es der Hebräerbrief, ist sowas wie der höchste Priester für uns. Hier verbinden sich Altes und Neues Testament. Jesus übernimmt die stellvertretende Funktion des Hohepriesters, die Übermittlerrolle der Sündenvergebung. Er ist der neue Hohepriester. Er vermittelt zwischen Mensch und Gott, ist dazwischen geschaltet. Und wie gut ist das? Und gleichzeitig ist dieses intime Gebet eine Abschiedsrede. Eine Abschiedsrede? Ja, Johannes 17 ist eine Abschiedsrede, denn es geht so langsam zu Ende. Jesus lässt in Form eines Gebets so ein bisschen sein Leben Revue passieren. Der Lebensauftrag ist erfüllt, das ist wie ein Testament. Und jetzt kommt der Sterbensauftrag. Es beginnt jetzt, sein Sterben, Stück für Stück, mitten in der Passion. So wie heute an diesem Sonntag, wir sind in der Passionszeit vom evangelischen und auch vom katholischen Kirchenjahr her. Und so passt dieser Bibeltext gut in die heutige Zeit. Denn nach diesem Gebet wird Jesus gefangen genommen. Es folgt ein unfairer Gerichtsprozess. Jesus stirbt qualvoll am Kreuz. Aber Jesus betet für uns. Er betet nicht nur für die Apostel, auch für uns, für heute. Das ist sein Werk. Jesus betet für die Christen. Er betet für die Einheit. Er betet für die Kirchen und Gemeinden. Und dann im Vers 22 heißt es, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Herrlichkeit? Schon gegeben? Was für eine Herrlichkeit? Was meint er damit? Also nicht erst in der Zukunft eine Herrlichkeit, sondern heute, hier und jetzt schon. Herrlichkeit meint so ein Stück weit Himmel auf Erden. Kann man das erleben? Gibt's das wirklich? Im Vaterunser beten wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber auch heute schon, hier und jetzt, ist auf der einen Seite ganz weit weg, aber es ist mitten unter uns, diese Herrlichkeit. Und wenn du willst und wenn du das wahrnimmst, ist diese Herrlichkeit Gottes schon in dein Herz hineingelegt, dass du sie entdecken kannst. Wenn Jesus dir deine Schuld vergibt, deine Sünden bereinigt, der hohe Priester, der unser Versagen vor Gott bringt und dafür gestorben ist. Und diese Befreiung zu erleben, das ist herrlich, das ist ein Aufatmen, das ist ein Jubeln. Jesus hat mich frei gemacht. Wir hatten Freitagabend und den Samstagmorgen und Samstagnachmittag unser Alpha-Wochenende. Alpha ist unser Alpha-Kurs, den wir hier in der Gemeinde immer wieder anbieten. Das heißt, wir erzählen von den Glaubensgrundlagen. Wer ist Jesus? Was hat er getan in seinem Leben? Was ist die Bibel? Wie kann ich etwas in meinem Leben entdecken, was mir Sinn gibt? Wer ist der Heilige Geist? Wie kann ich in einer Kirche und Gemeinde leben? Das gehen wir gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem Alpha-Kurs durch. beginnen immer mit einem leckeren Abendessen, hören dann einen Vortrag und unterhalten uns dann. Und es war ein spannendes Wochenende mit dem Alpha-Kurs. Und wir haben viel erlebt. Und ich habe in den Augen Einzelner so gesehen, wie die Herrlichkeit Gottes so eingezogen ist in ihre Herzen oder wie sie gestrahlt haben nach dem Gebet miteinander. Gott ist so gut. Und er verändert unser Leben. Erfüllt dich Gott mit Trost und Freude, gibt dir Kraft und Mut, dann darfst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Ganz konkret erfahren. Auch das haben wir erlebt. Für konkrete Situationen zu beten, das erwartet mich in der nächsten Zeit und bitte betet für mich. Und dann zu sehen, ja, ich bin gestärkt und getröstet. Gott ist da. Staunst du über Jesus, über sein Sterben und seine Auferstehung, dann nimmt die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben Raum ein. Vielleicht immer mehr. Erfüllt Gott dein Herz mit Dankbarkeit, so wie vorhin bei den Schülerinnen und Schülern, für alles zu danken, für die Schule zu danken. Ich habe nicht immer für die Schule gedankt. Ja, ich kenne das anders auch. Aber ich habe sie abgespürt und ich sehe sie fast jeden Tag hier in der Schule und erlebe die Kinder, wie sie froh sind, hier zu sein. Wenn man gemeinsam Lieder singt, Gott dankt. Wenn man gemeinsam das Abendmahl feiern, Gott dankt. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt dein Herz. Der alte Reformator Martin Luther, der sagte mal, lateinisch ubi Christus, ibi Ecclesia, das heißt auf Deutsch, dort wo Christus ist, dort ist auch Kirche und Gemeinde. Dort, wo Christus ist, wo Christus die Mitte ist, der Ursprung, Geber des Glaubens und der Herrlichkeit, da ist Einheit und das ist sein Werk. Ich gebrauche manchmal das Beispiel von den 4000 Klavieren. Wenn man 4000 Klaviere aufeinander ab- und einstimmen wollte, man fängt beim ersten Klavier an, stimmt das zweite auf das erste, das dritte auf das zweite, das ja, bis man 4000 Klaviere aufeinander abgestimmt hat. Wie klingt das 4000ste wie das erste? Nee, in keinster Weise. Deswegen gibt es eine Stimmgabel. Das erste Klavier wird auf die Stimmgabel gestimmt, das zweite auf die Stimmgabel, das dritte und so weiter. Christus ist diese Stimmgabel. Christus ist diese Stimmgabel, die uns auf ihn und sein Werk einstimmt. Und damit ergibt sich auch ein schöner Klang. Diese Einheit finden wir nur in Christus. Und so vielfältig wir auch sind, so unterschiedlich wir auch sind, beim Alpha-Kurs, wir haben unterschiedlichste Menschen zusammen und erleben ein Zusammenwachsen, eine Einheit im Miteinander. Wunderbar. Mein nächster Punkt. Das Geschenk des Heiligen Geistes. Müssen wir uns dazu anstrengen, diese Einheit zu schaffen? So ganz besonders anstrengen, uns darauf vorbereiten, jeden Tag und jeden Sonntag besonders schick angezogen zu sein, um die Einheit zu schaffen? Gut gefrühstückt zu haben, damit wir die Einheit schaffen? Nein, wir müssen uns nicht anstrengen dafür. Die Einheit besteht schon. Jesus sagt im Vers 21, damit sie alle eins seien, so sollen sie auch in uns sein. Diese Einheit besteht schon. Und sie ist tiefer und weitreichender, als wir uns vorstellen können. Sie verwurzelt in der Einheit Gottes. Kein menschliches Produkt. Wir können es nicht machen. Die Einheit ist Ursprung göttlicher Natur. So wie Jesus sagt es mal, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und so wie die Reben verwurzelt sind am Weinstock, so besteht die Einheit. Wir können es nicht machen. Sie ist gemacht, diese Gemeinschaft. Sie ist geschenkt. Sie ist auch ein Werk des Heiligen Geistes. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 3 heißt es, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, Geschenk des Heiligen Geistes. Das gibt er, diese Einheit. Und unser Auftrag ist ein ganz anderer. Wir sollen sie bewahren. Diese Einheit. Sie ist schon da. Paulus beschreibt es mal, Epheser 4, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Das ist das Spannende. Diese Einheit ist da, sie ist geschenkt. Und unser Auftrag ist es, diese Einheit zu bewahren, denn die Einheit ist bedroht. Unser Auftrag ist es, diese Einheit sichtbar zu halten. Wenn wir im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, dann heißt es, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Wir beten es in unserer Gemeinde relativ selten, bekennen das sehr selten, aber in anderen Kirchen und Gemeinden wird es häufiger aufgesagt. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Christen sind Heilige. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann bist du eine Heilige oder ein Heiliger. Was heißt das? Im Alten Testament war heilig etwas, das Gott gehört. Das abgesondert war von dem, was weg von Gott war. Gott gehörend, was Besonderes, was Heiliges. Christen sind Heilige, Geheiligte von Gott. Wir leben nach einem himmlischen Lebensprinzip. Aber Christen sind manchmal auch sonderbare Heilige. Da nehme ich mich nicht aus. Wird schon im Neuen Testament beschrieben. In der Gemeinde Korinth, da gab es Streit unter den Christen. Ja, wie ist das denn jetzt mit den Geistesgaben? Was schenkt denn der Heilige Geist und wie setzt man das um miteinander? Das war unser Thema auch gestern und vorgestern im Alpha-Kurs. Die Gaben des Heiligen Geistes. So viel steht uns zur Verfügung, schenkt uns Gott jedem das, was er sich gedacht hat. Aber dann gibt es manchmal Streit, Auseinandersetzung, Konflikte um das Abendmahl und manchmal leider auch ein respektloses Miteinander. Das war damals so, das gibt es auch heute in den Kirchen und Gemeinden. Aber wir Christen sind Heilige, wir sind sonderbare Heilige, aber wir sind auch begnadete Sünder. Wieder aufeinander zuzugehen, die Hand zu reichen, zu sagen, mein Bruder, meine Schwester, Gott ist doch unser gemeinsamer Vater. Die Einheit ist geschenkt. Das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Lass uns darauf sehen, auf das, was uns verbindet. Ja klar, es menschelt wo überall. Gemeinde hat Runzeln und Flecken. Aber Gott hat etwas vor mit uns. Und vielleicht fragt er uns auch heute Morgen, wie gehen wir mit anderen Christen um? Wie reden wir über andere Kirchen und Gemeinden? Mit hinter vorgehaltener Hand? Sind wir offen und ehrlich? Schätzen und respektieren wir andere? Und es ist eine traurige Tatsache, dass Christen sich immer wieder voneinander getrennt haben. Kirchen haben sich gespalten wegen jeder denkbaren und undenkbaren Frage. Und manchmal erlebt man diese Einheit auf ganz besondere Art und Weise. Vielleicht am eigenen Wohnort, bei Veranstaltungen, wo Christen sich treffen und beten, bei Festivals. Oder beim Friedensgebet hier in unserer Gemeinde oder am Freitag beim Frauenweltgebetstag oder Weltgebetstag der Frauen. Ja. Wenn Christen zusammenkommen und beten miteinander. Und ich habe so gedacht, am letzten Dienstag war das Friedensgebet hier in unserer Gemeinde. Das findet ja immer einmal ökumenisch am ersten Dienstag im Monat statt. Und ich dachte mir, wir beten ja auch seit dem Ukraine-Krieg. Jetzt kommt ja noch die große Eskalation im Nahen Osten dazu. Im Iran, im Libanon und so weiter. Ein Flächenbrand. Und ich habe so gedacht, jetzt zum Friedensgebet müssten doch die Reihen voll sein. Es beschäftigt doch so viele, wie, was passiert in dieser Welt? Was können wir denn anderes tun, außer zu beten und zu sagen, Herr, erbarme dich. Ich war froh und dankbar für jeden der 15 Personen, die hier waren. Aber ich habe so gedacht, dieses Friedensgebet, das Miteinanderbeten ist doch so wichtig. Und das wünsche ich mir, dass wir gemeinsam, man kann nicht immer, man hat auch Verpflichtungen und so, vielleicht von zu Hause auch mal zwischendurch mitbeten, dass wir das gemeinsam tragen. Wie wichtig ist das? Mein letzter Punkt. Drittens, die Barmherzigkeit Gottes. Es gibt unter Christen ja zu ganz vielen Themen verschiedene Meinungen. Wir haben manchmal hier in der Gemeindeversammlung einen Austausch darüber, dann unterhalten wir uns über den Punkt und diskutieren, manchmal sehr sanft, manchmal ein bisschen härter und streiten darum und Argumente dafür, dagegen und haben uns trotzdem lieb und ringen miteinander nach guten Lösungen. Und so gibt es eben in Gemeinden und Kirchen unterschiedliche Meinungen. Darf man als Christ jetzt Blutwurst essen oder nicht? Wenn wir hier eine Umfrage machen würden, dann wird es unterschiedliche Meinungen geben. Müssen Frauen Röcke tragen oder nicht? Welche Partei soll man denn wählen? Wie ist das mit Evolution und Schöpfung und Klimaschutz? Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Und es ist spannend, die Meinung des anderen zu entdecken. Aber ganz, ganz wichtig ist es, dass du eine eigene Meinung hast. Und die auch begründen kannst. Dir vielleicht die Bibel nimmst und ein paar Bücher, unterschiedliche Meinungen und schaust, okay, wie argumentiert der und der? Wie verstehe ich das? Das ist ein ganz, ganz spannender Prozess. Und nicht zu sagen, das war doch schon immer so, das haben schon meine Großeltern so gemacht. Ja, was die alles gemacht haben, das machen wir heute vielleicht ganz anders. Eine eigene Meinung zu haben, zu bilden und sie vielleicht auch mal zu revidieren im Laufe der Zeit. Und vor allem, andere nicht zu verurteilen, sondern wahrzunehmen, ernst zu nehmen, sie zu hören. In einem Kurzextrakt der Bergpredigt in Lukas 6, Vers 36 sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dass Gott barmherzig ist, das weiß ich, das habe ich selbst erlebt. Wäre er nicht barmherzig mit mir, würde ich heute nicht hier stehen. Und ich lerne dazu, mit anderen Menschen barmherziger noch umzugehen. Ich lerne das jeden Tag bei dem lauten Verkehr in unserer Straße, wo wir wohnen. Ich lerne das jeden Tag in unserer Nachbarschaft, im Miteinander. Ich lerne das jeden Tag im Umgang mit Menschen. Und ich bin noch lange nicht fertig, noch vielleicht ganz am Anfang. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aber das ist doch die Spur, in Liebe und Respekt miteinander umgehen. Wenn wir die Meinung des anderen stehen lassen können, nicht den Stab über andere brechen, sondern ihn oder sie mit den Augen Gottes, mit den barmherzigen Augen Gottes zu sehen. Und ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. In der Geschichte unserer Freikirche, in unserer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, wir sind ja eine Baptistengemeinde, da waren die Anfänge dieser Freikirche oft von Abgrenzungen und Trennungen geprägt. Nähkästchen. Ja? Und manchmal bin ich total stolz darauf, auf diese Anfänge, auf unsere Glaubensväter, was für einen Mut sie gehabt haben. Manchmal bin ich aber auch traurig darüber, wie das eine oder andere gelaufen ist. Man akzeptierte damals die Kindertaufe nicht, also verließ man die Kirche. Man empfand das Austeilen des Abendmahls an alle Besucher der Bibel gemäß und verurteilte die großen Kirchen. Man vermisste das intensive Auseinandersetzen scheinbar mit Bibel und Gebet und gründete eigene Gemeinden. Heutzutage würden wir dem gerade Genannten vielleicht nicht mehr in allem Umfang so zustimmen. Ja, wir taufen als Gemeinde keine Babys, aber wir akzeptieren es, wenn jemand als Erwachsener, als Säugling getauft wurde und bei uns Mitglied werden möchte. Und wenn er oder sie dann vielleicht auch irgendwann sagt, jetzt habe ich nochmal verschiedene Dinge nachgelesen, vielleicht besuche ich mal einen Taufkurs und ich möchte mich jetzt taufen lassen. Glaubenstaufen lassen. Dann sagen wir Halleluja, freuen wir uns, klasse. Aber im ökumenischen Miteinander reden wir über die Taufe und akzeptieren da auch vieles. Wir teilen das Abendmahl aus und gucken nicht genau hin, ja, bist du jetzt Mitglied oder nicht, ist jeder selbst verantwortlich. Wir geben das Abendmahl weiter. Das sind keine Streitpunkte mehr, um sich von anderen Kirchen zu trennen. Denn heutzutage verbinden wir uns als Gemeinde und als Kirche mit anderen Christen. Zum Beispiel, bei der Kerb, bei verschiedenen Veranstaltungen, beim Friedensgebet. Wir beten miteinander. Wir wollen Gottes Wort in die Öffentlichkeit tragen miteinander. Im Herbst ist ein Adonia-Konzert. Das wird von der Ökumene miteinander organisiert. Und da werden hoffentlich viele Menschen kommen, was von Gott hören. Aber das gelingt nur, wenn das Miteinander von Respekt und von Herzlichkeit geprägt ist. Wenn drei sich einig sind, Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese Einheit, dann freut sich, freue ich mich, freust du dich vielleicht, vielleicht freut sich dann dein Dorf, deine Nachbarschaft, deine Stadt und unsere Welt. Und so schließe ich nochmal mit dem Bibeltext. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Unter anderem. Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Amen. Wir singen jetzt ein katholisches